Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen zu Sophie & Co. Ich bin Sophie Schewanaze. Genetik und Biologie versprechen uns revolutionäre Veränderungen in unserer Lebensweise. Wir lernen, wie wir unsere DNA verändern können. Die möglichen Folgen sind überwältigend, von der Beseitigung von Krankheiten bis zur Programmierung von ungeborenen Babys. Ich habe mich mit dem Genetiker und Molekularbiologen Professor George Church getroffen, um das zu besprechen. Herr Professor, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Danke Ihnen.
Die Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes und Genomeditierung stehen wie etwa das Internet in den 80er Jahren kurz vor einer Revolution. Das sind Ihre Worte. Wollen Sie damit sagen, dass Genomeditierung bald so etwas sein wird, wie wir heute sonntags mit einer Tasse Kaffee im Internet surfen?
Es ist möglich. Ich meine, es ist schwer, dieses Szenario auszuschließen. So wie wir heute viele Medikamente haben, die wir ohne Rezept einnehmen. Das könnte eines davon sein. Im Moment ist das jedoch nicht der Fall. Aber es gibt ja auch viele Medikamente, die wir einnehmen, ohne groß darüber nachzudenken.
Wenn Sie also sagen, dass Genomeditierung kurz vor einer Explosion steht, was genau meinen Sie dann?
Nun, sowohl das Lesen als auch das Schreiben von Genomen, die eng miteinander verbunden sind, stehen kurz vor einer Explosion und sie explodieren wortwörtlich. Wenn Sie sich die Preiskurve ansehen, verdoppelt sie sich in Monaten und nicht in Jahren. Sie verdoppelt sich schneller als das Internet und die Datenverarbeitung. Diese veränderte Kostenstruktur und die Auswirkungen auf Dinge, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder, bedeuten wahrscheinlich, dass diese Dinge nicht ignoriert werden sollten.
Ich habe gehört, dass man tatsächlich zu Hause Genomeditierung betreiben könne. Hierfür müssen Sie nicht einmal ein Wissenschaftler sein. Sie können einfach eine gewünschte DNA-Probe über das Internet bestellen. Sie kostet $10 oder so. Man kann es sich liefern lassen und initiieren. Wenn das der Fall ist, warum verändern sich die Menschen nicht von Zeit zu Zeit selbst?
Naja, Sie können sich auch alle Arten von Chemikalien nach Hause liefern lassen. Aber die meisten Menschen haben nicht das entsprechende Know-how oder einfach kein Bedürfnis danach. Aber manche Menschen injizieren sich Gentherapien. Es gibt einige bekannte Fälle. Und wahrscheinlich...
Sie meinen als Laien?
Ja, es sind Laien. Die Leute spritzen sich ein bisschen Hilfe. Das liegt außerhalb der üblichen biomedizinischen Forschungspraxis.
Weiß man, wozu das geführt hat?
Ich denke, es ist nicht viel daraus geworden, denn damit die meisten wirksamen Arzneimittel Wurzeln schlagen können, müssen sie klinische Studien durchlaufen. Idealerweise sind das placebo-kontrollierte Doppelblindstudien. Und das fängt erst gerade an. Die Laien werden nicht sonderlich viel Einfluss darauf haben.
Wären Sie bereit, mit Ihrem eigenen Körper zu experimentieren? Würden Sie sich ein Genom injizieren und der Wissenschaft zuliebe Risiken eingehen?
Ja, ich denke schon. Ich war in vielen Forschungsstudien ein Versuchskaninchen, weil meine Mutter und mein Vater im Wesentlichen Laienforschung an mir betrieben haben. Das war wahrscheinlich im Rahmen des Gesetzes. Aber ich würde gern an einer Studie teilnehmen, einer klinischen Blindstudie, die eine gewisse Chance hat, reproduzierbare und nützliche Informationen zu liefern und nicht an einer unkontrollierten Studie, bei der ich einfach nur mit mir selbst experimentiere.
Also verstehe ich es richtig, dass Sie bereits Experimente im Rahmen der...
Ich war die meiste Zeit meines Lebens Forschungsgegenstand in Experimenten.
Was für Experimente? Wie war es? Wie hat es Sie verändert?
Wissen Sie, die formellen psychologischen Experimente haben zum Beispiel schon am College begonnen. Ich war an Ernährungsexperimenten beteiligt und bin von Anfang an einer der Hauptforschungsgegenstände meines persönlichen Genomprojekts. Es war eine von mir initiierte Studie.
Sind Ihre Augen danach blau geworden oder waren Sie von Anfang an so?
Ich habe Mir ist nicht bekannt, wie sich Experimente auf die Augenfarbe auswirken können, außer mit Hilfe von Kontaktlinsen. Aber ich würde wahrscheinlich nicht an dieser Art von Studien teilnehmen, weil ich darin keinen bedeutsamen Nutzen sehe.
Eine ernsthafte gentherapeutische Behandlung ist momentan sehr teuer, stimmt's? Die Kosten für das kürzlich zugelassene Medikament, das vererbbare Blindheit heilen könnte, liegen bei etwa $1 Million. Und das können sich 99% der Bevölkerung nicht wirklich leisten, nicht wahr? Ist es dann sinnvoll, etwas zu produzieren, das die meisten Leute niemals kaufen werden?
Ja, aber $1 Million sind die Kosten nicht nur für eine Gentherapie, sondern zum Beispiel auch für viele sogenannte Orphan-Arzneimittel, also Arzneimittel für seltene und schwere Erkrankungen. Ich habe den größten Teil meiner Karriere damit verbracht, die Kosten für Technologien zu senken, sowohl für das Lesen und Schreiben von Genomen als auch für Therapeutika. Und wir sind bestrebt, ich bin bestrebt, diese Kosten zu senken. Man will den Menschen keine lebensrettende Behandlung vorenthalten, auch wenn sich ein Teil der Gesellschaft diese nicht leisten kann. Ich stimme jedoch voll und ganz zu, dass das Ziel darin bestehen sollte, diese Behandlungen nahezu kostenlos zu machen. Übrigens ist Gentherapie nicht die einzige Methode, viele dieser Erkrankungen zu behandeln. Vielen dieser Erkrankungen kann durch genetische Beratung vorgebeugt werden. Und sie kostet nicht $1 Million, sondern etwa $1,000.
Lassen Sie uns ein wenig über Genomeditierung sprechen. Derzeit ist sie teuer. Ich weiß nicht, vielleicht wird sie in 10, 20, 30 oder 50 Jahren für alle erschwinglich sein, aber jetzt ist sie sehr teuer. Glauben Sie, dass eine Gentherapie die DNA derart verbessern kann, dass eine Art genetische Rassentrennung entsteht? Ich meine, gerade jetzt gibt es eine sehr große Kluft zwischen Arm und Reich. Und die Reichen sind die einzigen, die sich solche Dinge leisten können. Sie werden dann noch gesünder sein und niemals sterben. Und auf der anderen Seite steht der Rest der Welt, wo sich alles nur verschlechtern wird. Verstehen Sie meinen Standpunkt?
Ja.
Glauben Sie, dass es zu einer Art DNA-basierten Rassentrennung kommen könnte?
Nein, ich mache mir darüber Sorgen, aber ich glaube nicht, dass... Ich sage nicht, dass dies passiert. Ich mache mir eher darüber Sorgen, wie man dies verhindern könnte. Es geht bei dieser Vorbeugung nicht um Rassismus, es geht um Reich gegen Arm.
Okay, es geht um unterschiedliche Schichten, Reich gegen Arm. Und die Reichen sind immer glücklich und gesund. Und die Armen sind ungesund und sterben.
Richtig. Mein Punkt ist, dass die Lösung nicht darin besteht, einfach zu sagen, dass diese Kluft unvermeidlich entstehen wird. Es geht darum, was wir tun können, um die Kosten zu senken und Bildung und eine gerechte Verteilung zu erreichen. Wir haben das bei einigen Technologien geschafft, zum Beispiel bei Arzneien gegen Windpocken. Sie betreffen jeden auf der Welt, insgesamt 5 Milliarden Menschen. Es gibt niemanden, der von dieser Impfung nicht profitiert. Wir sollten den Ehrgeiz haben, dies auch für andere Medizintechnologien zu tun. Und ich denke, wir können es schaffen, wahrscheinlich schnell schaffen. Nicht erst in 50 Jahren, sondern viel schneller.
Wenn Sie sagen, ich bin derjenige, der an diesen Dingen arbeitet und ich bin besorgt und möchte das alles verhindern, was genau tun Sie, um dies zu verhindern?
Was ich mache, um dies zu verhindern? Nun, um die faire Verbreitung neuer Technologien zu beschleunigen, müssen die Kosten gesenkt werden. Wir haben daran gearbeitet, die Kosten für das Lesen von Genomen um das 3-Millionenfache zu senken. Und die Kosten für die Genomeditierung sinken genauso schnell. Ich glaube, die meisten Erbkrankheiten können durch Gentherapie behandelt werden. Das ist also eher ein Lese- und Bildungs- als ein Editierungsproblem. Viele, die meisten davon, können angegangen werden, wenn erst einmal ihr Genom bekannt ist.
Und ein weiteres großes Thema ist die Altersumkehr. Sie haben gesagt, es sei eine Frage von vielleicht 10 Jahren, bis die Ergebnisse wirklich greifbar sind. Was genau meinen Sie? Ich meine, werden wir Falten beseitigen können? Werden unsere Körper plötzlich straffer? Werden wir mit 60 aussehen wie mit 20? Oder reden Sie über die inneren Organe? Wird unser Herz besser arbeiten wie mit 20 Jahren? Oder die Blutgefäße? Klären Sie mich auf.
Ich betrachte Falten nicht als Risiko für die menschliche Gesundheit.
Das liegt daran, dass Sie keine Frau sind.
Ich meine, ich sehe, dass die Gesellschaft verschiedene Vorurteile hat, die zu unterschiedlichen Wirtschaftssystemen führen. Daher kann ein niedrigeres Einkommen zu einer schlechten medizinischen Versorgung führen. Das ist eine Gesundheitsbedrohung. Das heißt, ich denke, wir streben eine Altersumkehr an und die ist nicht einmal ein Jahrzehnt entfernt. Wir haben bereits bei Mäusen Beweise für eine Alterungsumkehr gesehen. Und so setzen wir sie in verschiedenen Gentherapien ein und testen sie an vorgealterten Mäusen und Hunden und schließlich auch am Menschen. Und das Ziel ist es, uns widerstandsfähiger gegen Schäden an unseren Organsystemen zu machen und gegen Alterserkrankungen vorzugehen, indem wir gegen das Kernproblem vorgehen, das uns weniger funktionsfähig macht, wenn wir 80 oder 90 Jahre alt werden.
Also die Altersumkehr hat im Moment nichts mit unserem Aussehen zu tun. Es geht darum, unser Körpersystem, unseren Organismus stabiler, gesünder und krankheitsresistenter zu machen.
Man könnte auch unser Aussehen beeinflussen, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, wichtige Organsysteme zu beeinflussen, die tatsächlichen Einfluss auf die Gesundheit haben, also das Immunsystem, das Herz, die Krebsvorsorge und so weiter.
Es wird ein großes Thema sein, ob es nur um die Gesundheit geht oder um unser Aussehen. Sollte sich die Genomeditierung nur auf die Heilung von Krankheiten beschränken? Weil ich denke, dass es für mich ein Risiko ist, mit der DNA herumzuspielen und zu sagen, dass ich größere Muskeln oder blaue Augen haben will, gibt es eine Trennlinie, die wir nicht überschreiten sollten, wenn es um medizinische Genomeditierung geht.
Ich denke, wir neigen dazu, solche Grenzen an den falschen Stellen zu ziehen. Das bedeutet nicht, dass es keine Grenzen gibt. Vielleicht handelt es sich um eine unklare Linie, wie beim Autofahren. Wenn wir die Höchstgeschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde überschreiten, gibt es dort auch keine echte physikalische Linie. Es ist aber ein Gesetz, das wir ab einem beliebigen Punkt verabschieden und einhalten. Es ist riskant, mit 160 Kilometern pro Stunde zu fahren. Daher hat man sich auf 90 Kilometer pro Stunde geeinigt. Und ich denke, dasselbe gilt, wenn Sie blaue Augen haben möchten. Tragen Sie doch einfach blaue Kontaktlinsen. Wir werden blaue Kontaktlinsen nicht verbieten. Wenn Sie eine andere Haarfarbe haben möchten, färben Sie einfach Ihre Haare. Die meisten Dinge, die wir verbessern wollen, haben entweder mit Mode oder mit Leistungssteigerung zu tun. Wenn wir schneller sein wollen, kaufen wir ein schnelles Auto oder einen Jet. Wir brauchen keine stärkeren Muskeln. Sie helfen dem Durchschnittsmenschen nicht wirklich. Es reicht schon, dass wir schneller von einem Ort zum anderen gelangen können, als unsere Vorfahren es sich je vorstellen konnten.
Verstehe ich es richtig, dass für Sie persönlich die Grenze der Genomsequenzierung für wichtige Zwecke wie Gesundheit überschritten werden könnte, aber definitiv nicht für etwas, das Ihr Aussehen verändern würde? Verstehe ich es richtig?
Ich habe damit gemeint, dass die Grenze für Sicherheit und Wirksamkeit sowohl kurz- als auch langfristig gezogen werden sollte. Wir wollen sicherstellen, dass das, was wir tun, die zukünftigen Generationen nicht negativ beeinflusst. Es darf zukünftige Generationen beeinflussen, aber nicht im negativen Sinne. Und manchmal erfordert dies viel Diskussion und Recherche, um herauszufinden, was das bedeutet. Aber ich würde die Linie nicht zwischen Leistungssteigerung und Aussehen ziehen, weil diese ihr Einkommen und damit ihre Gesundheit beeinflussen. Sie können harmlos sein und wurden bereits entwickelt. Und wenn Sie diese Dinge verbieten wollen, sollten Sie überhaupt alle Mittel verbieten, mit denen das ermöglicht wird. Man sollte verhindern, dass die Gesellschaft Sie aufgrund Ihrer Schönheit diskriminiert, anstatt eine bestimmte Methode zu verbieten. Dann müssen wir Schönheitsprodukte aller Art verbieten, nicht nur eine bestimmte Sorte.
Na gut, Sie haben also keine eindeutige Antwort, aber andere Wissenschaftler und Experten der medizinischen Gemeinschaft, mit denen ich gesprochen habe, sind gegen die Genomsequenzierung, die zur Verbesserung des physischen Erscheinungsbilds verwendet wird. Und ich frage sie dann immer, warum es in Ordnung sei, sich die Brust vergrößern zu lassen, aber nicht in Ordnung, dies durch Genommodifizierung zu tun. Was ist der Unterschied?
Gute Frage, wie beantworten Sie das?
Es gibt unterschiedliche Antworten, aber was würden Sie sagen?
Nun, ich würde sagen, dass es Gründe gibt, die gesamte Praxis zu verbieten, branchenweit auf unserer Erde, weil sie Ressourcen verbraucht, während ich viel Geld für Dinge ausgeben muss, die nicht direkt mit meiner Gesundheit und meiner Leistung zusammenhängen, nur damit ich in einer Gesellschaft, die auf Aussehen basiert, nicht diskriminiert werde. Ich könnte diese Ressourcen auch anders verwenden. Diese Ressourcen umfassen alle Arten von Schönheitsoperationen, Haut- und Haarpflegeprodukten und so weiter. Wenn Ihnen der Verlust von Ressourcen nicht gefällt, sollte dies auf alles angewandt werden. Ich sage nicht, dass wir alle... Es ist nicht unbedingt etwas Gefährliches. Vielleicht können wir uns diese Ressourcen leisten. Genauso wie wir uns Ressourcen leisten, die für Unterhaltung und so weiter ausgegeben werden. Es gibt Gründe, warum wir toll aussehen wollen.
Die Schönheitschirurgie hat ja auch aus medizinischen Gründen angefangen. Sie wurde für verletzte Soldaten, Menschen mit Verbrennungen oder Kinder mit Geburtsfehlern entwickelt. Und jetzt ist es eine Ästhetikindustrie, die sich an den Unsicherheiten der Menschen nähert.
Das stimmt, ja.
Das könnte also auch mit der Genomsequenzierung passieren.
Das stimmt. Wenn wir nicht wollen, dass die Industrie von den Unsicherheiten von Menschen profitiert, sollten wir jede Art von... Ich sage nicht, dass wir alles verbieten sollten. Ich sage, wenn wir diese Verschwendung von Ressourcen und diesen Missbrauch von Unsicherheiten nicht mögen, sollten wir es verbieten. Ich sage nicht, was meine Meinung ist. Ich sage nur, wenn dann, richtig?
Wenn wir über Genomeditierung und dessen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sprechen, ist es etwas Dauerhaftes? Ich meine, wenn ein Gen mich verändert, bedeutet das, dass mein Kind die Krankheit, die ich editiert habe, nicht mehr vererben wird? Oder ist es nur auf mich selbst anwendbar? Wie funktioniert es?
Meistens...
Kann man ein Kind verändern, während es sich noch im Mutterleib befindet?
Im Wesentlichen beziehen sich alle Gentherapien, die derzeit in klinischen Studien sind, auf Erwachsene oder Kinder und sie werden nicht vererbt. Aber man könnte vererbbare Änderungen vornehmen, das ist technisch möglich. Doch das Ganze ist noch nicht fortgeschritten genug, um genehmigt zu werden. Dafür müsste man einen guten Grund haben, da es einige Dinge gibt, die bei Erwachsenen oder Kindern nicht einfach zu korrigieren sind, müsste es rechtzeitig getan werden. Die beste Vorbeugung wäre die genetische Beratung. 5% der Kinder, die mit schwerwiegenden genetischen Erkrankungen geboren werden, könnten durch genetische Beratung vermieden werden. Oder wenn Menschen heiraten und ihre eigenen Kinder haben möchten und die genetische Beratung bis zu diesem Zeitpunkt ignoriert haben, können Sie im Prinzip etwas am Sperma bzw. an den Eizellen ändern, um diese Erkrankung nicht weiter zu vererben. Doch am kostengünstigsten und psychologisch am wenigsten traumatisch wäre es wahrscheinlich schon bei der Partnersuche daran zu denken.
Menschen mit psychischen Erkrankungen wissen manchmal gar nicht, dass sie diese Erkrankungen haben. Sie kommen manchmal mit zunehmendem Alter zum Vorschein, zum Beispiel Schizophrenie. Ist das noch ein weiter Weg, bis man es technisch verhindern kann, dass das ihren Kindern vererbt wird?
Ich halte es nicht für vorteilhaft, es als nah zu bezeichnen. Ich meine, es könnte zeitlich nah sein. Es ist nicht unbedingt weit weg. Denn wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, sollten wir nicht unterschätzen, wie schnell es passieren kann. Ich denke, wenn wir mittels genetischer Beratung extreme Fälle von Schizophrenie vermeiden könnten, wäre dies sehr vorteilhaft. Wenn wir es mit irgendeiner Art von Präventivmedizin tun könnten, wäre es besser. Es wäre wahrscheinlich besser als eine Heilung oder genauso gut wie eine Heilung.
Ich möchte über Ihren Neustart von Nebula sprechen. Es ist eine Verbindung von DNA-Informationen und Blockchain-Technologien. Was ist das? Hoffen Sie, die Menschen dazu zu ermutigen, ihren genomsequenzierten DNA-Code auszuarbeiten und diesen mit der gesamten Welt zu teilen?
Nun, der springende Punkt ist, dass Sie es vermeiden können, Ihr gesamtes Genom mit irgendjemandem zu teilen, einschließlich Ihrer Ärzte, Heiratsvermittler und Forscher. Was Sie tun können, ist, nur einen Teil von dem weiterzugeben, was Sie in unverschlüsselter Form benötigen, und mit den vergleichbaren Daten vieler anderer Menschen zu kombinieren, sodass niemand jemals ein komplettes, identifizierbares Stück des Genoms eines anderen hat. Es wird erst jetzt deutlich, wie man dieses Sicherheitsniveau erreichen kann. Und ich denke, das würde eine Reihe von Menschen, die etwas teilen möchten, beruhigen. Jetzt können sie es gefahrenfrei tun. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, die Menschen dafür zu entschädigen, sodass sie sich an etwas beteiligen, das der Gesellschaft viel Geld spart. Wenn also zum Beispiel 5% der Kinder mit schweren Erbkrankheiten geboren werden und jeder sein eigenes Genom sequenzieren kann, erhält man eine sichere Software, mit der man noch vor der Heirat herausfinden kann, wer für einen in Frage kommt und wer nicht. So könnte man Abtreibungen reduzieren. Man könnte die Kosten in Millionenhöhe für den Umgang mit diesen 5% geschädigter Babys senken. Und diese Menschen, die ihr Genom der Öffentlichkeit zugänglich machen, sollten entschädigt werden. Anstatt $1,000 für die Genomsequenz zahlen zu müssen, müsste man ihnen $1,000 zahlen, damit sie ihr Genom sequenzieren, sodass keine Kinder mit schweren Erkrankungen geboren werden.
Geraten Sie manchmal in Schwierigkeiten oder stoßen Sie auf Menschen, die vielleicht glauben, sie überschreiten die Grenzen der Menschheit, weil sie mit etwas arbeiten, das größer ist als wir? Manche würden sagen, dass sie Gott spielen. Ja. Haben Sie das erlebt?
Ich denke, das ist ein Risiko. Aber ich glaube, in meinem speziellen Fall merken die Menschen, dass ich versuche, mich auf Diskussionen über Ethik, Sicherheit und langfristige Planung einzulassen. Ich versuche, Gespräche mit einem breiten Publikum zu führen, eben wie unser heutiges Gespräch. Und ich denke, sie respektieren das und denken nicht, dass ich spiele, Gott spiele. Ich arbeite hart, ich arbeite als ein Ingenieur, als ein Sicherheitsingenieur, mehr als alles andere. Ich versuche also niemanden zu beruhigen, sondern ich versuche tatsächlich die Signale, wenn ich solche sehe, so schnell wie möglich weiterzuleiten. Und ich sehe sie schneller als die anderen, weil ich mich mit den zukünftigen Technologien eingehend befasse.
Haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft bestimmte Einschränkungen haben sollte, wenn es um hochmoderne Wissenschaftler wie Sie geht, nur weil Sie die Funktionsweise der Menschheit zum Guten oder zum Schlechten verändern könnten? Das ist kein Witz.
Naja, ich interessiere mich für neue Technologien und denke, auch die Gesellschaft sollte dies tun. Ich versuche, ihr dabei zu helfen, sich auf diese Probleme einzulassen. Doch wir sollten auch Bedenken haben, darüber nichts zu unternehmen, in einer Welt mit etwa 5 Milliarden Menschen und einer ganzen Reihe alter Technologien, die nicht unbedingt für morgen geeignet sind, ist es außerordentlich riskant, nichts zu tun.
Wissen Sie, einige Menschen glauben, dass wir so sind, wie wir sind. Dies habe seinen Grund. Und wie viele Leben wir auch durchleben, egal ob ein Leben oder 25.000, wir jedes Leben so durchleben sollten, wie wir sind. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich habe in einem Ihrer Interviews gelesen, dass Sie an Narkolepsie leiden. Würden Sie diese verändern wollen oder möchten Sie es so lassen, wie es ist?
Nun, ich glaube nicht, dass wir so bleiben, wie wir geboren werden. Ich meine, wir haben zusätzlich...
Man macht Fortschritte, man wächst.
Ich glaube nicht, dass es etwas Natürliches ist. Ich meine, es hängt davon ab, wie Sie Natur und Natürliches definieren. Ich meine, manche Leute definieren Natur als das, was von Menschen nicht beeinflusst werden kann. Doch offensichtlich werden Menschen von Menschen beeinflusst. Wir kleiden uns, wir fahren Autos, wir akzeptieren nicht unsere ursprüngliche Natur. Das heißt, ich kann meine Narkolepsie nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht verändern. Ich denke, eines der Dinge, mit denen wir sehr behutsam umgehen müssen, ist die Vielfalt. Wir brauchen Menschen, die Probleme haben, mit denen sie leben können. Als ich jünger war, habe ich an Legasthenie, Narkolepsie und anderen Problemen gelitten. Doch sie waren erträglich. Und wenn wir Menschen aussortieren, dann sollten wir Fälle aussortieren, bei denen das Leben unerträglich ist, bei jenen Menschen, die lieber sterben würden, weil sie ansonsten für den Rest ihres Lebens große Schmerzen hätten. Aber Dinge, die erträglich sind, sind Teil der Vielfalt, die uns großartig macht. Und ich bin bereit, die Last meiner individuellen Probleme zu akzeptieren. Vielleicht brauchen wir sogar noch mehr Vielfalt, nicht weniger.
Herr Professor, vielen Dank für diese wundervolle Einsicht, für das Interview. Viel Glück.
Danke Ihnen.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.